Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute hier bei euch sein darf. Und ja, habe heute Morgen schon euer Gemeindehaus hier ein bisschen bestaunt. Echt, also sehr schön, hier mitten in Schwelm als Gemeinde leben zu dürfen, als Gemeinde wirken zu dürfen. Es ist ein großes Privileg. Und ja, bin ich sehr dankbar, dass ich heute mit euch gemeinsam hier Gemeinschaft haben darf und wir gemeinsam Gottes Wort teilen dürfen. Mein Name ist Eugen Thielmann, ich bin Mitarbeiter im Bibelcenter, bin dort für die Bereiche der praktischen Arbeit hauptsächlich zuständig, aber bin auch gleichzeitig Lehrer. Also im Bibelcenter hat man mehrere Jobs, man hat nicht nur einen Bereich, sondern ist sehr vielfältig gefordert. Und ja, das macht Freude, das fordert einen natürlich auch heraus, aber es ist auch schön. Wir sind dort gemeinsam als Familie. Ich habe eine Frau, meine Frau heißt Rebecca und wir haben drei tolle Kinder, wo der letzte jetzt nach den Sommerferien in die Schule kommt. Also auch wieder ein neues Kapitel in unserem Leben, was viel Spannung mitbringt. Ja, ich darf Grüße mitbringen aus dem Bibelcenter und ja, gebe es hier somit weiter. Und ja, wir als Werk sind immer wieder dankbar, dass wir auch in den Gemeinden drumherum, ja, die Gemeinden drumherum dienen dürfen, dort mit dem Wort Gottes und auch Unterstützung von drumherum bekommen durch Gebet. Oder auch finanzielle Unterstützung, weil darauf sind wir einfach angewiesen. Und wenn ich von Gebet spreche, dann möchte ich euch auch hinweisen, ich habe so ja, draußen auf dem Tisch und habe einen kleinen Infoständer mitgebracht und am Tisch ein paar Informationen vom Bibelcenter und aber auch so Gebetskarten von uns als Familie. Wenn es jemandem auf dem Herzen liegt und für uns als Familie beten möchte, darf sich gerne eine Karte mitnehmen als Erinnerung und ja, uns auf Gebetshänden tragen. Und dann habe ich auch so ein Heft mitgebracht. Das ist ein spezielles Heft, das haben wir in der Corona-Zeit als Mitarbeiter einfach mal zusammengestellt und haben gedacht, das ist etwas Gutes, wenn man auf Reisen geht. Und es gibt ja zwei Arten von Reisen. Das eine ist, man setzt sich ins Auto oder steigt ins Flugzeug und verreist. Und das andere ist die Reise auf dem Balkon, Balkonien oder in den Garten zu Hause. Und so haben wir kurze Impulse zusammengefasst. Die grüne Seite. Es sind die Impulse für Urlaub zu Hause, im Garten oder auf dem Balkon. Und die blaue Seite sind Impulse, wenn man sich auf Reisen begibt, unterwegs ist. Und auch da ganz herzliche, ja, einfach Einladung nimmt mit. Wir haben gesagt, okay, wir sind in der Herstellung etwas aufwendiger, würden wir uns über einen Spendenrichter von 5 € freuen. Ich habe einige mitgebracht, wenn die da draußen leer sind. Im Auto habe ich noch mehr liegen. Also nimmt reichlich, verschenkt es vielleicht an Angehörige und sagt, das wäre doch mal eine gute Sache. Und natürlich habe ich auch noch Flyer mitgebracht für die nächsten Veranstaltungen bei uns im Bibelcenter. Und ja, wenn ihr vielleicht auch jemanden kennt, wo sagt, hey, das wäre Bibelschule, biblische Ausbildung, eine theologische Ausbildung, das würde dem gut tun. Auch da habe ich Informationen mit, gibt weiter. Und betet dafür, dass die richtigen Menschen ja an die Bibelschule kommen, sich ausbilden lassen. Und ich habe gehört, ihr sucht Pastoren und diese werden bei uns ausgebildet, um dann in die Gemeinden zu gehen und dort Gott zu dienen und ja, die Menschen anzuleiten. Und da sind wir angewiesen auf euer Gebet. So viel zunächst einmal zum Werbeblock von meiner Seite. Ja. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Wir haben es gelesen und ich habe ja, diese Predigt überschrieben mit dem Thema, bist du bereit? Ja, bereit für was? Für den Urlaub? Also ich wäre bereit für den Urlaub. Bist du bereit vielleicht für ja, den Ruhestand? Ah, da bin ich noch nicht ganz so bereit zu. Ich würde mich vielleicht freuen, weil ich habe tausend Ideen, aber noch bin ich froh, dass ich eine Aufgabe habe und eine tolle Aufgabe habe und ich freue mich damit. Ja, bist du vielleicht bereit für den nächsten Lebensabschnitt, für die neuen Herausforderungen, die morgen schon auf dich warten? Ja, ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von einem Mann, der nicht bereit war. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir, schrie er, in mein Haus. Er rannte durch alle Zimmer. Er lief die Treppen rauf und runter. Er kletterte den Dachboden hinauf. Er stieg in den Keller hinunter. Er sah sein Haus mit ganz anderen Augen. Unmöglich, schrie er. In diesem Saustall kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt, alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Und er riss die Fenster und Türen auf und rief ganz laut: Brüder, Freunde, helft mir aufräumen, irgendeiner, aber schnell. Und er begann, das Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein, verbrannten es. Sie schrubbten die Treppen und die Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und überall, doch überall klebte noch der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Doch, das schaffen wir, sagte der andere. Und sie plagten sich den ganzen Tag. Und als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann, jetzt ist alles aufgeräumt. Jetzt kann mein Besuch kommen. Jetzt kann Gott kommen, wo er nur bleibt. Bist du bereit, heute Jesus zu begegnen? Im Leben eines Menschen gibt es viele Situationen, wo wir Menschen warten. Da ist es vielleicht das Warten auf den Bus, das Warten im Supermarkt an der Kasse, bis man drankommt, das Warten vielleicht auf einen neuen Job, vielleicht auf ein tolles Geschenk, was man sich schon immer gewünscht hat, vielleicht auch das Warten auf ein besseres Leben. Viele jüdische Menschen warten heute noch auf den verheißenen Messias. Und auch wir Kinder Gottes sind aufgefordert zu warten. Ja, und zwar darauf, dass Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Aber dieses Warten soll nicht davon geprägt sein, dass wir uns auf unsere Couch legen und sagen, boah, warten wir mal ab. Wann kommt denn Jesus? Wann wird er denn da sein? Nein, wir sollen uns vorbereiten. So, wie wir uns für die Dinge in unserem Leben vorbereiten. Für jeden erdenklichen Anlass in unserem Leben treffen wir Vorbereitungen. Ob es das Sonntagsessen ist, ob es die Geburtstagsfeier ist, die Hochzeitsfeier ist, ob es ja der Urlaub ist und viele andere Gelegenheiten in unserem Leben, wo wir Vorbereitungen für treffen. Doch wie sehen unsere Vorbereitungen aus, wenn es darum geht, dass wir Jesus begegnen? Ja, dass wir Jesus begegnen könnten, wenn er wiederkommen würde. Bist du bereit, wenn Jesus heute kommt? Wartest du schon auf ihn oder wärst du auch so überrascht wie dieser Mann gerade aus unserer Geschichte? Wie würdest du reagieren? Mein erster Punkt ist heute Morgen, überrascht? Überrascht? Wir haben in 1. Thessalonicher 5, Vers 2 gelesen, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ja, die Gemeinde in Thessalonik, sie war eine sehr vorbildliche Gemeinde. Doch sie war sehr besorgt darüber, was mit ihnen geschieht, wenn der Herr wiederkommt. Bereits in einem Kapitel davor, im Kapitel 4, da machten sie sich Gedanken darüber, was passiert mit unseren Geschwistern, die bereits gestorben sind, die nicht mehr leben. Ja, sie lebten in der Erwartung, dass Jesus in jedem Moment wiederkommen könnte. Und an dieser Stelle wollten sie eine Antwort in Bezug auf den genauen Zeitpunkt. Wann wird dieser Moment sein? Ihnen ging es nicht darum, das in Frage zu stellen, ob Jesus überhaupt kommen würde. Nein, sie waren in Sorge darum, dass sie noch nicht gut genug vorbereitet waren. Und Paulus erweist die Thessalonicher darauf hin und sagt ihnen, dass sie ganz genau wissen, dass keiner diesen Zeitpunkt kennt, außer der Herr allein. Es wird so unerwartet sein, ja, wie ein Dieb in der Nacht. Ja, Diebe, meistens warnen sie doch nicht vor, hey, heute steige ich bei dir ins Haus, mach dich schon mal bereit. Nein, sie kommen, wenn das keiner erwartet, wenn keiner da ist. Bei meinen Eltern haben sie mal mitten am Tag, 11 Uhr vormittags, eingebrochen, als meine Eltern gerade auf dem Weg zum Einkaufen waren. Und es ist oft so unerwartet und genauso wird dieser Zeitpunkt sein. Und Paulus, er gebraucht hier die Worte Jesu. Denn Jesus hat zu seinen Jüngern, er hat sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass nur der Vater im Himmel den Zeitpunkt kennt, wenn Jesus wiederkommen wird. Und wer eine Bibel hat, darf mit aufschlagen, Matthäus 24, Vers 36. Matthäus 24, Vers 36. Dort redet Jesus mit seinen Jüngern und er macht sie darauf aufmerksam. Und er sagt, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Und wisst ihr, Jesus sagt dann weiter, dass es nicht viele interessieren wird. In den Versen 37 bis 39 von Kapitel 24 sagt er dann weiter, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken. Sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ja, die Menschen werden an alles andere denken, außer daran, dass Jesus wiederkommt. Und wenn man mal heute in unsere Gesellschaft hineinschaut, ob es die nichtchristliche Gesellschaft ist oder auch die christliche Gesellschaft, mit welcher Erwartung leben wir? Mit welcher Erwartung leben die meisten Menschen heutzutage? Es steht doch oft eher der Spaß, der Erfolg und das eigene Wohlbefinden im Vordergrund, als das, dass Jesus wiederkommen könnte. Es werden Altersvorsorgen getroffen. Man investiert in Immobilien. Eine sehr gute Ausbildung ist das Beste für unsere Kinder. Nur Arbeitsplätze mit Aufstiegschancen sind interessant. Alles andere ist nicht relevant. Es werden Vorsorgen getroffen. Und das ist auch gut so. Gott hat uns ein Gedächtnis gegeben. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Aber all unsere Vorsorgen, oder die meisten unserer Vorsorgen, sind nur menschlicher Natur. Nur wenige fragen wirklich, was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Ja, die letzten 2 Jahre, die haben vieles in Umbruch gebracht, haben vieles auf den Kopf gestellt. Und viele Menschen haben sich die Frage gestellt, worauf kommt es an in meinem Leben? Was bleibt? Arbeitsplätze waren nicht mehr sicher. Gehälter konnten nicht gezahlt werden. Firmen, die ja gute Zahlen geschrieben haben, sind bankrott gegangen. Und auf der anderen Seite sind Beziehungen kaputt gegangen. Die Frage ist, was bleibt? Und meine Frage an dich und mich heute Morgen ist, verhalten wir uns wie die Menschen zur Zeit Noahs, die vor der Flut nichts wissen wollten, die sich nur um sich selber gedreht haben? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese 4, so nach dem Motto? Oder nehmen wir die Worte Jesu ernst und richten unser Leben dementsprechend aus? Bereitest du dich vor, Jesus zu begegnen? Denn die Zukunft bestimmt dein Leben in der Gegenwart. Wohin du willst, was dein Ziel ist, das bestimmt heute dein Tun. Die Frage ist, was ist dein und mein Ziel? Oft sind es doch die Sorgen des Alltages, die vielen Termine, die wir haben, ob beruflich oder privat, die uns ja vom Wesentlichen ablenken. Geht es uns nicht oft so, dass wir ja in all dem Alltagsstress Jesus so ein bisschen aus dem Blick verlieren? Ja, wir werden sonntags immer wieder daran erinnert, da ist Jesus in unserem Leben und wir haben eine Beziehung mit ihm. Aber wie sieht das in unserem Alltag aus? Ich möchte dich ermutigen, dir mal ganz bewusst Zeit zu nehmen und über dein Leben nachzudenken. Und nicht so nach dem Motto, wie wir es ganz oft am Jahresanfang machen, so die Vorsätze fürs neue Leben. Und wenn man sich dann so in die Seite packt und denkt, okay, Weihnachten war doch wieder sehr reichhaltig und fett, ich muss wieder Sport machen. Nein, sondern sich ganz bewusst Zeit zu nehmen und über sein Leben nachzudenken und sich die Frage zu stellen, wofür lebe ich, wofür lebst du, wofür schlägt mein Herz, was ist mir in meinem Leben wichtig? Dann musst du vielleicht das eine oder andere verändern. Vielleicht auch in einem oder anderen Bereich deines Lebens ganz neu umdenken. Weil Jesus dir vielleicht Dinge aufmerksam macht, wo du sagst, das sind nur ja eigene Wünsche, eigene ja Vorsätze, die man hat, eigene Ziele, die man verfolgt und nicht das, was Jesus von einem möchte. Und wenn du in diesem ganzen Gedankenprozess bist, dann stell dir die Frage, bist du bereit, Jesus zu begegnen, wenn er heute wiederkommt? Oder wärst du überrascht? Ich habe nach meiner Schulzeit eine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker, also im Industriebereich. Und ich habe in einem Betrieb gelernt, wo Motoren hergestellt wurden. Alle Arten von Motoren, die kleinen Pumpenmotoren, die wir in den Waschmaschinen haben, bis große Maschinenmotoren, elektrische Motoren. Und ich war in einem Bereich in meiner Ausbildungszeit, wo diese Motoren ja auf Belastung versucht wurden. Das war so ein Dauerversuchslabor. Den ganzen Tag von morgens bis abends liefen dort zig an Motoren. Und meine Aufgabe als Azubi war es auch immer wieder durch diese ganzen Reihen gehen der Prüfstände und immer zu gucken, laufen die Motoren noch? Wie ist die Temperatur der Motoren? Wie sind die Laufgeräusche? Sind die laut, leise, normal? Und da muss man sich natürlich halt auch konzentrieren, damit man in diesem ganzen Geräuschpegel auch den einzelnen Motor sieht und hört und auch ja, feststellen kann, ob alles in Ordnung ist. Und ja, der Bereichsleiter hat sich immer irgendwie zur Aufgabe gemacht oder zum Spaß gemacht, dass er sich von hinten angeschlichen hat, seine Hand auf meine Schulter gelegt hat, na, Eugen? Und das eine oder andere Mal bin ich zusammengezuckt, weil ich mich einfach erschreckt habe. Da sagt er, na, haben wir was verbrochen? Ja, natürlich nicht. Man erschreckt sich nun mal, wenn man konzentriert ist und sich einer von hinten anschleicht und einem auf die Schulter haut und sagt, na, wie geht's uns heute? Aber was ich damit sagen möchte, ist, wie wäre es für uns heute Morgen, wenn Jesus auf deine Schulter seine Hand legt und sagt, na, Eugen, wie geht's dir heute? Ich bin da. Würden wir erschrecken, zusammenzucken, weil wir noch ein schlechtes Gewissen haben? Weil es noch Dinge in unserem Leben gibt, die wir noch nicht ins Reine gebracht haben? Ich möchte jeden von uns ermutigen, halte dein Leben sauber und kläre alles, was noch nicht geklärt ist, soweit es von dir aus möglich ist. Räume Sünde aus deinem Leben aus. In 2. Petrus 3, Vers 14 ermutigt uns Petrus dazu. Er sagt, weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt, und er sagt nicht, setzt ein bisschen daran, sondern setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Bist du, bin ich, sind wir ohne Makel, untadelig? Haben wir Frieden mit Gott? Wenn nicht, dann setzt alles daran, dass du Frieden mit Gott hast. Mach es heute, denn heute hast du noch die Zeit. Heute ist noch die Möglichkeit dazu, wie es morgen aussieht, weiß keiner. Und somit möchte ich auch zum zweiten Punkt übergehen. Lass uns nicht überrascht sein, wenn Jesus heute wiederkommt, sondern vorbereitet sein. Vorbereitet sein. Ja, vorbereitet sein, was heißt das? Und auch hier gibt uns die Bibel eine Antwort. In Römer 13, die Verse 11 bis 14, Römer 13, die Verse 11 bis 14, dort heißt es, bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns vor allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung, ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Ja, vorbereitet sein nach Römer 13 heißt, die Zeit erkennen, in der man lebt und dementsprechend reagieren. Das bedeutet also, dass man sich mit der Situation beschäftigt, in der man gerade steckt. Man muss sich also bewusst sein, was um einen herum geschieht. Oft geht man so blauäugig in den Tag und man ist so unaufmerksam, dass man von einem Fehltritt ins nächste tappt. Und ehe man sich versieht, so steckt man so richtig im Schlamassel. Die heutige Zeit erlaubt es nicht, dass man schläft. Denn die Sünde, sie lauert an jeder Ecke, um uns ja ein Beinchen zu stellen und auch zur Strecke zu bringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte vor einem schwierigen Kampf nicht schlafen. Und unser Kampf ist ein Kampf gegen die Sünde. Paulus, er fordert uns auf, die Werke der Finsternis abzulegen und die Werke des Lichts anzuziehen und die Waffen des Lichts anzuziehen. Und was diese Werke sehen, das haben wir gerade in Römer 13, Vers 13 gelesen, wo es heißt, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Ja, dass diese Werke der Finsternis immer wieder in der Bibel aufgeführt werden, drückt doch ihre Brisanz aus. Es sind die Dinge, an denen die meisten Menschen fallen. Denn wie oft hört man, dass auch Christen Probleme mit Alkohol haben oder Sexualität, dass auch ja Streit und Rechthaberei aber hoch im Kurs stehen. Gemeinden gehen kaputt, weil Streit an der Tagesordnung stehen. Beziehungen zerbrechen, weil keiner von seiner Meinung ja abweichen möchte. Paulus, er fordert uns auf, ein einwandfreies Leben zu führen, ohne die Werke der Finsternis zu tun, ohne in Sünde zu fallen. Und er zeigt uns in den Versen auch, wie wir das können, indem wir Christus anziehen, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Ja, wie können wir Jesus anziehen? Und das finde ich immer das Tolle an Gottes Wort. Es gibt uns eine Anweisung und auch gleichzeitig eine Bedienungsanleitung, wie wir dieser Anweisung folgen können. Und wir haben es gelesen in 1. Thessalonicher 5 und Vers 8, wo es steht, wie wir den Herrn anziehen können, wo es heißt, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereitet sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm auf Hoffnung, mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Paulus bringt hier die Waffenrüstung Gottes ins Spiel. Er macht uns deutlich, dass wir den Kampf gegen die Finsternis nur mit der Waffenrüstung Gottes gewinnen können, die wir in Epheser 6 finden. Darüber hinaus sollen wir auch nicht einfach nur kopflos in den Kampf ziehen, sondern wir sollen nüchtern sein. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 8 weist uns Paulus darauf hin, nüchtern zu sein. Doch was bedeutet es, nüchtern zu sein? Ich habe da mal eine passende Definition gefunden, die ich sehr toll finde und die ich mit euch teilen möchte. Und dann in dieser Definition heißt es, nüchtern sein heißt, mit dem Kopf im Himmel zu sein und mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Mit dem Kopf im Himmel zu sein und mit den beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Ja, das bedeutet so viel wie, wir sollen uns bewusst sein, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes. Und wo wir hingehen, ja, wir werden die Ewigkeit beim Herrn verbringen. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer noch Menschen sind. Wir bleiben nicht verschont von Anfechtungen, von Angriffen des Teufels. Wir sollen nicht meinen, dass uns jetzt nichts mehr passieren kann, nur weil wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und dass wir dem Teufel in jeder Situation widerstehen können. Ich merke oft bei mir selbst, dass ich oft so gefährdet bin, so zu denken. Denn ich bin christlich aufgewachsen, bin immer zur Kinderstunde gegangen, zu Jungscha gegangen, in die Jugend gegangen, aktiv in der Gemeinde, habe mich ausbilden lassen im Wort Gottes, drei Jahre war ich Jugendpastor und dann bin ich jetzt seit einigen Jahren in der Bibelschule tätig. Jeden Tag habe ich mit Gottes Wort zu tun und sicherer kann es doch gar nicht sein, immer mit Jesus unterwegs zu sein. Doch dem ist nicht so. Immer wieder werde ich eines Besseren belehrt. Denn es ist hochmütig, so zu denken. Paulus, er schreibt den Korinthern in Korinther 10, Vers 12 und er warnt die Korinther genau vor dieser Gefahr. Und er sagt, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und in diesem Kapitel nimmt er Bezug auf das Volk Israel, das immer wieder gesagt hat, wir sind das auserwählte Volk, uns kann nichts passieren. Und kaum hat man sich versehen, haben sie sich von Gott abgewendet und sind in Sünde gefallen. Und dann sind sie wieder zur Besinnung gekommen, haben Buße getan und im nächsten Moment sind sie wieder gefallen. Und Paulus sagt hier den Korinthern und auch uns heute, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Nüchtern sein bedeutet nicht leichtfertig in den Tag hineinzuleben und einfach mal zu schauen, was so auf einen zukommt. Wir können es uns als Kinder des Lichts nicht erlauben, ohne Zurüstung von Gott in den Tag zu starten. Denn der Feind, er lauert an jeder Ecke. Ich möchte dich ermutigen, dich für jeden Tag deines Lebens vorzubereiten. Richte dich auf Christus aus, in deiner persönlichen Zeit. Und am besten, ja, am Morgen. Tanke Kraft und Weisheit bei Jesus im Bibellesen und im Gebet, damit du den Kampf gegen die dunklen Mächte gewinnen kannst und damit du auf das Kommen des Herrn vorbereitet bist. Und an dieser Stelle möchte ich uns nochmal diese Frage stellen. Bist du bereit, Jesus zu begegnen, wenn er heute wiederkommt? Wird es dich überraschen? Wirst du vorbereitet sein? Oder sogar wirst du begeistert sein? Und das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Begeistert sein. Ich weiß noch, wie begeistert ich war, als ich als kleiner Junge mein erstes ferngesteuertes Auto zu Weihnachten bekommen habe. Das war ein Erlebnis. Diese Akkus konnten nicht schnell genug geladen werden, wie sie wieder leer waren. Immer wieder lief dieses Auto rauf und runter. Und ich sehe das bei meinen Jungs. Wenn es was Ferngesteuertes gibt, in der ersten Zeit, das läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. Oder als ich 18 wurde, endlich meinen Führerschein hatte. Unabhängigkeit, die ganze Welt lag mir zu Füßen. Das Auto stand bereits schon auf dem Hof und wurde immer hin und her bewegt auf dem Hof, bis der Führerschein da war. Es war sensationell. Fahrrad, passé, Vergangenheit, Auto. Jede kürzeste Strecke wurde mit dem Auto zurückgelegt. Man war nicht mehr abhängig von Mama, Papa. Mama, Papa, das Taxi war auch Schnee von gestern. Und wenn es darum geht, begeistert zu sein, Jesus zu sehen, da ist mir ein Mann aus der Bibel eingefallen. Der Simeon, ein Diener im Tempel Gottes. Simeon hatte von Gott die Zusage bekommen, du wirst nicht eher sterben, bevor du nicht den Messias siehst. Und mit dieser Einstellung ist er jeden Tag in den Tempel gegangen. Und seine Geschichte lesen wir in Lukas 2, in den Versen 25 bis 32. Ich möchte sie aber nur mit kurzen Worten zusammenfassen. Denn eines Tages kam dieser Tag. Josef und Maria gingen mit dem Jesuskind in den Tempel, um es nach dem Brauch des jüdischen Brauch des Kind Gott zu weihen. Und Simeon, er bekommt vom Geist Gottes eingegeben, heute wirst du den Messias sehen. Er ging zum Tempel und begegnete Josef und Maria und sie gaben ihm dieses Jesuskind. Und Simeon nahm dieses Kind, schaute es an und es erfüllte ihn mit Freude, mit Begeisterung. Endlich war dieser Tag gekommen. Sein ganzes Leben lang hat er darauf gewartet, den Messias zu sehen. Er war froh und er lobte Gott, als er endlich dieses Jesuskind in seinen Händen hielt. Er war überwältigt von dem Anblick Jesu. Es war für ihn das Größte in seinem Leben, den Herrn zu sehen. Denn er hatte so lange auf diesen Augenblick gewartet. Und nun war er da. Und er hat in Jesus den Erlöser Israels gesehen. Und er hat richtig gesehen. Aber Jesus ist nicht nur der Erlöser Israels, sondern er ist der Erlöser der ganzen Welt geworden. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Wir brauchen nicht mehr Opfer bringen, weil Jesus das größte Opfer gegeben hat, nämlich sein Leben. Für dich und mich. Er hat für dich und mich bezahlt, für unsere Sünden ist er ans Kreuz gegangen. Wenn du daran denkst, begeistert dich das heute? Begeistert dich das heute? Und kannst du nicht anders, als es weiter zu sagen und anderen die Möglichkeit zu geben, die Liebe Jesu für sich in Anspruch zu nehmen? Überwältigt dich diese Botschaft heute noch? Im gleichen Kapitel, in einige Verse weiter, lesen wir, dass zur selben Zeit, als Simeon dieses Jesuskind in der Hand hielt, auch die Prophetin Hanna im Tempel war und sie sah Jesus. Und von ihr lesen wir, und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja, sie konnte nicht anders, als von Jesus weiterzusagen. Jeden, den sie traf, sagte, hey, der Messias ist da, der Erlöser Israels ist da. Wie geht es dir dabei, wenn du an Jesus denkst? Ist es Begeisterung von ihm, von seiner Liebe zu dir? Oder ist es eher nur Krampf? Und Kampf. Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass es für mich manchmal echt ein Kampf und ein Krampf ist. Man möchte gottesfürchtig leben, aber im Leben geht alles einfach nur schief. Die ständige Gefahr, sündigen zu können, kann einem auch so die ganze Glaubensfreude nehmen. Aber Jesus hat nie behauptet, dass ein Leben mit ihm ein einfaches Leben wäre. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu diesem Entschluss, dass es typisch Mensch ist. Alles wollen wir alleine machen. Ich sehe das bei meinen Kindern. Unser Silas, 5 Jahre alt ist er. Und manchmal sind so Momente, wo er Hilfe braucht und ich weiß, er braucht diese Hilfe und da sage ich, Silas, soll ich dir helfen? Nein, nein, Papa, ich mach das schon, ich kann das alleine. Ich bin schon groß. Mach mal. Im nächsten Moment, Papa! Ja, kannst du mir bitte helfen? Ja, habe ich dir doch sofort angeboten. Ich helfe dir. Oder unser Josia, der jetzt demnächst 9 wird. Er meint, ich kriege das schon hin, ich bin groß. Ich habe das schon 1000 Mal gesehen bei dir, Papa, und auch bei meinen Onkels, wie man das macht. Und dann geht's voll in die Hose. Und dann war nix. Ich sag, hättest du dir helfen lassen können? Hätte ich dir helfen können? Ja. Das nächste Mal fragst du mich sofort und dann helfe ich dir. Und dann kannst du es lernen und beim übernächsten Mal kannst du es vielleicht alleine. Und ich merke, wir Menschen, wir wollen das oft alles so alleine in den Griff kriegen. Unser Leben, das kriegen wir alleine in den Griff. Und ich merke bei mir, dass ich oft nicht die ganze Waffenrüstung Gottes angezogen habe. Einmal fehlen mir die Schuhe der Bereitschaft, um von Jesus weiterzusagen. Das andere Mal fehlt mir das Schild des Glaubens. Und so geht es immer weiter und immer weiter, dass immer irgendein Teil fehlt, weil ich denke, das kriege ich schon selber hin. Das kriege ich selbst auf die Reihe. Und wenn man dann noch im Glauben strauchelt, dann fällt man so richtig auf die Nase und will am besten alles hinschmeißen und sagen, ach Herr, lass mich doch in Ruhe mit diesem Glauben. Doch dann sind da Verse wie Römer 8, Vers 31, die mir immer wieder Mut geben und sagen, hey, gib nicht auf. Steh auf, heute ist ein neuer Tag, heute hast du eine neue Chance. Und in Römer 8, Vers 31, dort heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Es kann uns nichts Besseres passieren, als ein Kind Gottes zu sein. Wir müssen nur aufhören, alles selbst machen zu wollen. Alles selbst in die Hände zu nehmen. Und uns auf den Herrn verlassen. Und wenn ich in mein Leben so rückwirkend betrachte, so kann ich voller Staunen und voller Freude sagen, der Herr hat in meinem Leben schon viel Großes getan. Und ich denke, das kann jeder von uns sagen, wenn wir rückwirkend auf unser Leben schauen, wo der Herr uns beschenkt hat, wo er uns geholfen hat, wo er uns Weisheit gegeben hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wo er uns durch Krankheit durchgetragen hat, wo er uns Menschen in den Weg gestellt hat, die uns eine Freude waren, die uns zum Segen geworden sind. Gott ist groß und er tut Großes, doch wir trauen es ihm oft nicht zu. Spurgeon sagte mal, wenn Gott seine Kinder überraschen möchte, dann erhört er ihr Gebet. Ich finde, das ist eigentlich eine echt traurige Feststellung. Wenn Gott seine Kinder überraschen möchte, erhört er ihr Gebet. Das sagt doch so viel, wir beten zwar, aber oft sind unsere Gebete nicht mehr als nur Floskeln. Wir trauen es Gott nicht zu, dass er auch unsere Gebete erhört. Lasst uns unser Leben wieder in Begeisterung für den Herrn leben. Denn ich habe vorhin gesagt, deine Zukunft bestimmt dein Leben heute, dein Handeln heute. Werden wir begeistert sein, wenn der Herr wiederkommen wird? Wenn ja, dann leb auch heute so. Wenn nein, dann lass dich neu von unserem Herrn begeistern. Kannst du dich noch an den Tag deiner Bekehrung erinnern? Diese Freude und der Wunsch, es allen weiterzusagen? Wo ist diese Begeisterung heute? Gott, er hat sich nicht verändert. Vielleicht haben wir uns ja verändert. Am Tag unserer Entscheidung für Jesus, da wurde uns eine riesige Last von Schuld von den Schultern genommen. Dieser große Rucksack, der hinter uns war, mit all unserer Sünde, mit all unserer Schuld, er wurde einfach von uns genommen. Wir wissen, wir werden die Ewigkeit bei Jesus verbringen. Heute ist uns der Aufwand manchmal einfach zu groß. Vorbild sein, seinen Nächsten lieben, Schuld bekennen, den ersten Schritt machen und die vielen, vielen anderen Dinge, die wir zur Ehre Gottes tun müssen, sollen, kann jeder selbst für sich entscheiden, wie er es gerade sieht. Oder dürfen sogar. Es wird uns einfach manchmal zu viel, weil wir das Ziel aus den Augen verloren haben. Wir sehen nicht mehr das, was wir in Jesus haben, sondern nur das, was wir aufbringen müssen. Wir sehen nicht nur das, was wir in Jesus haben, sondern das, was wir aufbringen müssen, unsere Leistung. Und diesen Preis sind wir manchmal nicht bereit zu zahlen. Ja, lasst uns wieder neu auf Jesus schauen. Und auf das, was er für uns gemacht hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat Qualen für uns erlitten, die uns eigentlich treffen sollten. Und ich wünsche uns, dass die Worte aus Psalm 146, Vers 2, dass es auch unsere Worte sind, wo es heißt, ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Oder Jesaja 25, Vers 1, wo es heißt, O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Lass dich wieder neu von Jesus begeistern. Richte deinen Fokus wieder ganz neu auf ihn. Dann wird alles andere zweitrangig sein. Alles andere bekommt eine untergeordnete Rolle, einen untergeordneten Wert, wenn Jesus das Wertvollste in deinem Leben ist. Ich bin bei uns in der Bibelschule auch der Haus- und Hoffotograf. Und immer wenn Veranstaltungen sind, dann hole ich unsere Ausrüstung raus. Und wir haben eine sehr gute Ausrüstung. Und wenn man dann so mit der Kamera unterwegs ist, mit einem riesen Objektiv, so einem Teleobjektiv, und man fotografieren möchte, dann macht das einfach Spaß. Und ein Fotograf, er kann das, was er fotografieren möchte, was er in den Mittelpunkt stellen kann, das kann er auf dem Foto darstellen. Indem er diese Sache, dieses Gesicht, diese Person anfokussiert. So sieht man auf diesem Bild das, was der Fotograf herausstechen möchte, das ist gestochen scharf. Alles andere drumherum ist verschwommen. Diese Tiefenschärfe in dem Bild, und man erkennt sofort, das wollte der Fotograf darstellen. Das war dem Fotograf ins Auge gefallen, das wollte er, dass der Betrachter das erkennt. Und genauso wünsche ich uns das für Jesus. Dass Jesus in unserem Leben, in unserem Lebensbild gestochen scharf ist. Und alles andere drumherum wird zweitrangig werden. Es ist verschwommen. Dass wenn man unser Leben anschaut, dass man in unserem Leben sieht, Jesus ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Alles andere, ob Job, ob Gesundheit, ob Gehalt, Geld, egal was, es ist zweitrangig. Hauptsache Jesus. Und ich wünsche uns das, dass Jesus wieder ganz neu in unseren Fokus kommt. Und wenn er das ist, dann werden wir bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Sei nicht überrascht, wenn der Herr wiederkommt, sondern bereite dich vor. Richte dein Leben ganz neu auf Jesus aus. Dann wird er dich begeistern und du wirst dich freuen, wenn er dich in seine Arme schließt und sagt, ich habe dich lieb. Bist du bereit, Jesus zu begegnen, wenn er heute wiederkommt? Amen.